Ich habe das Gefühl, dass die CSU gar nicht in der Regierung ist, dass sie in der Opposition ist, wenn ich mir anschaue, wie sie die SPD und auch die CDU angeht. Aber das ist ja vielleicht der Habitus von Horst Seehofer, nicht nur von dem, vielleicht keine Überraschung. Ob das Sergei Lochthofen überrascht im Espresso-Plausch, das werde ich ihn fragen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Haben wir nicht ein wunderbares Wetter? Fangen wir doch mal mit was Gutem an.
Ja, das ist schön. Die Sonne kommt raus und es ist schon fast frühlingshaft, wird noch mal ein bisschen kalt, aber ich fühle mich wohl. Sie auch.
Ja. Meine Vögel, die sind empört. Ich habe sie noch nicht gefüttert. Also die Meise und der Kleiber und all die anderen. Ich habe jetzt irgendwo in einer dicken Magazin gelesen, dass man das ganze Jahr füttern soll, sagt ein Oberguru der Vogelfreunde.
Moment, haben Sie diese Vögel im Käfig zu Hause oder
im Garten? Nein, draußen, Gottes Willen, im Garten. Nein, nur vorm Fenster. Gottes Willen.
Ja, einige Vögel also, sollen ja gar nicht die Reise in den Süden angetreten haben und haben dann echte Probleme, als es dann ein bisschen kälter wurde.
Ja, das kann natürlich heutzutage zur Verwirrung beitragen. Und wir kriegen ja auch vom Süden Zuwanderer, die wir vorher nicht hatten. Also noch vor 10 Jahren haben ja einige Wissenschaftler behauptet, in Amerika gibt es die ja immer noch, es gibt keinen Klimawandel. Aber ich glaube, selbst dieses Jahr kann man ja schwer übersehen, was hier passiert. Wir haben so einen englischen Winter. Ja,
Sie reden jetzt bei den Zuwanderern natürlich von den Vögeln, aber Zuwanderung ist natürlich ein großes Thema. Das, was in der Schweiz passiert ist, die Volksabstimmung gegen Masseneinwanderung, strahlt jetzt aus. Wir haben das letzte Woche schon gesprochen und jetzt gab es eine neue Umfrage. Also wenn so ein Volksentscheid in Deutschland gäbe, dann würde es dann ganz schön finster aussehen. Das wäre also nicht sehr zuwanderungsfreundlich.
Naja, ich kann ja verstehen auch. Ich meine, in der Schweiz sind es ja nur 23% Leute, die aus dem Ausland kommen. In Thüringen sind es ja schon eine horrende Zahl von 1%, glaube ich. Und die Thüringer fühlen sich ja schon ganz bedrängt und es ist ganz schlimm. Also ich glaube, das ist die große Zeit für Appenzeller Bauern und Thüringer Dummköpfe, die dazu gehören. Ja, sage ich mal, die stimmen dann auch so ab. Ich habe jetzt einen guten Kollegen, der hat kurz mal im Uniklinikum in Jena gelegen. Und am Wochenende ist er von 4 verschiedenen Ärzten, sagen wir, untersucht worden. Keiner von denen ist in Thüringen oder in Bayern oder wo geboren. Die kamen aus der ganzen Welt, einschließlich Israel. Das heißt also, ich glaube, dieses Land ist nicht mehr zu retten. Und auch die Menschen hier in Thüringen, also die verzweifeln mich doch manchmal mit ihrer Einstellung an dieser Frage. Wir sind so weit entfernt von Übervölkerung und von all den Dingen. Wir sterben aus, das haben die Leute immer noch nicht verstanden. Mhm. Und morgen gibt es niemanden mehr, der ihren Rollstuhl rollt.
Aber Populisten und die auf Populisten reinfallen dürfen, wählen, die haben auch das Wahlrecht und das kann natürlich sein, dass tatsächlich die AfD jetzt am 25. Mai einzieht ins Europaparlament und das dann auch Ausstrahlung hat auf die Landtagswahlen.
Das hat immer Ausstrahlung, weil, sage ich mal, ob jemand mit 4,9% es nicht schafft, in ein Parlament zu kommen oder mit 5,1% es schafft, das wirft alle Rechnungen, die vorher gemacht werden, durcheinander. Insofern ist das natürlich immer spannend an so einer Stelle. Ich bin auch der Meinung, auch 14 Tage vor der Wahl wissen wir noch nicht hundertprozentig, was da passiert. Wenngleich ich, was ich an Signalen höre aus der CDU, die CDU ist sehr verunsichert und die gehen fest davon aus, dass Rot-Rot-Grün wird.
Das hören Sie aus CDU-Kreisen?
Das höre ich aus CDU-Kreisen von, sage ich mal, jetzt richtigen Kern, sage ich mal, Bestand, also Kaderbestand der CDU, also Leute, die sonst normalerweise im Wahlkampf vorne dran kämpfen und sagen wir, versuchen, die Dinge zu reißen, die sind im Innersten schon ziemlich verunsichert. Die werden natürlich versuchen, das zu machen, aber man hat das Gefühl, also dass man auch in dem Zustand, in dem man sich befindet, also die CDU hat ja eine ganze Reihe Geschichten jetzt gehabt, die nicht gut für sie sind. Es gab über viele Jahre diesen Zwist zwischen Lieberknecht und Moring und alles, was dazukommt, wenn man das Gesamtpaket ist. Also die Stimmung dort ist nicht gut.
Die Versorgungsaffäre um Herrn Gnauk, dem Staatskanzleiminister, wird das auch Auswirkungen haben auf die Wahl? Denn das macht ja gar kein gutes Bild, wenn man gegen sich selbst klagt oder zumindest gegen die Einrichtung, bei der man arbeitet.
Naja, so in die Feinheiten werden die meisten Menschen gar nicht gehen. Die kennen den Herrn Gnauk nicht und möglicherweise werden sie ihn auch gar nicht kennenlernen nochmal richtig. Er hat natürlich mal hier gearbeitet, aber er ist damals nicht so auffällig gewesen. Es ist einfach nur der Beigeschmack, der da entsteht, dass jemand sich etwas offensichtlich im Arbeitsvertrag hat festschreiben wollen in diesem kleinen Land Thüringen, dass ein Leben lang medizinisch betreut wird auf Kosten des Steuerzahlers. Das offenbart einfach eine Mentalität, eine doch gierige Sicht auf die Dinge. Die ist nicht gut. In der freien Wirtschaft kann man vieles machen. Da kann ein Geschäftsführer entscheiden, der Mann ist mir so wichtig, der Spezialist ist mir so wichtig, der kriegt einen Sondervertrag. Und dann kann man manche Sachen, Wohnungen, Autos und anders reinpacken. Aber wenn jemand, der kurze Zeit mal in der Politik war, seine ganzen Arztrechnungen bezahlen muss, das verstehen Menschen da draußen nicht. Das bleibt hängen, ob der Mann so oder so heißt, spielt keine Rolle. Aber das Gefühl, dass da einfach gierig zugegriffen worden ist, das ist da. Auch durch die anderen Geschichten, die wir hier hatten in Thüringen.
Kommen wir zu der Einstiegsfrage um die CSU und um die Geheimnisverratsaffäre um den ehemaligen Innenminister Friedrich, der jetzt nun auch zurückgetreten ist. Das bringt ja die Koalition, habe ich das Gefühl, fast ins Wanken und die CSU in eine Sonderrolle.
Sie haben mir erstmal die Freude gemacht, mich nicht nach dem Herrn Schmidt, dem neuen Landwirtschaftsminister, zu fragen. Ich kenne den auch nicht, den Staatssekretär. Wir werden sehen, ob wir ihn kennenlernen müssen. Ich meine, bei manchen ist ja der Durchlauf sehr schnell in diesem Kabinett. Natürlich gibt es jetzt im Augenblick in der CSU eine Empörung, die wetzen die Messer. Weil es ist ja merkwürdig. Also Herr Edati hat das Problem, dass er mit einer Firma zu tun hatte, wo es um das Thema und Ermittlungen geht, Kinderpornografie. Das ist mit das Schmuddeligste, was es gibt in der Gesellschaft. Ich glaube, auch die Empörung ist richtig. Selbst wenn am Ende ein Teil dessen oder vielleicht auch dem Herrn Edati, nachdem ja offensichtlich die Computer alle sauber sind oder weg sind, nichts mehr nachzuweisen ist, aber dass er in diesem Gefilde unterwegs war, ist nicht, das wusste er auch selbst, deswegen hat er verschleiert, ist nicht gut. Aber das als einziger, der CSU-Minister Friedrich, den ich nicht sehr mag, aber der wirklich mal an der Stelle vielleicht sogar vernünftig gehandelt hat, also das ist schon eine Pointe, dass der rausgeflogen ist und die CSU will es natürlich nicht stehen lassen, dass bei der SPD gar nichts passiert, obwohl in erster Linie das SPD-Thema ist. Die wollen den Oppermann sehen, der Oppermann ist der CDU lange und der CSU lange der Union auf die Nerven gegangen. Der ist heute Fraktionsvorsitzender. Das ist der Mann, der am stärksten angreifen muss, wenn in der Regierung irgendwas nicht läuft, weil er ist der Einzige, der kein Amt hat in dieser Regierung, aber eine wichtige Funktion. Die wollen den da weg haben, das ist okay. Ich will mal sehen, ob der Gabriel genug Fell hat, das auszustehen. Ich vermute mal, aber schöne, liebevolle Flitterwochen werden das nicht mehr in dieser Koalition.
Das ist eine regelrechte Schlammschlacht und das ist geht natürlich auch um die Frage, was Rechtsstaat ist und dieses Thema Geheimnisverrat. Sollte man doch ernst nehmen. Wo sind die Grenzen? Man sagt, okay, jetzt geht es hier um Kinderpornografie. Es geht und da wird jemand gewarnt. Mal abgesehen von der moralischen Bewertung und der juristischen, ist es doch schwierig, wenn jemand aus dem Ministerium dann Informationen weitergibt. Darf das eigentlich nicht sein?
Herr Rose, Sie haben wie immer in jedem Punkt recht, aber das Leben da draußen ist natürlich ein bisschen anders. Wir würden uns ja beide einen Kopf fassen und fragen, sind denn die verrückt, wenn der Innenminister mitkriegt in den Koalitionsverhandlungen, er ist der Verfassungsminister, das macht ja die Sache noch besonders brisant. Das heißt, er muss eigentlich die Verfassung schützen. Aber wir sehen ja auch Thüringer Innenminister, wenn die in einem Ausschuss gefragt werden, wie war denn das damals mit der NS, mit den Nazis und der ganzen Geschichte mit der NSU, dann können die sich alle nicht mehr erinnern. Ich will nur deutlich machen, an der Stelle sind die auch Politiker und dass der bei Koalitionsverhandlungen sagte, hey, wenn ihr den Edati da irgendwo hinschieben wollt und vielleicht sogar in ein Ministerium setzen wollt, das geht nicht. Der Mann hat ja eine gute Arbeit geleistet bei der Aufklärung der NSU-Morde. Das ist ja die Tragik dieser Geschichte, dass er im Privaten so gestrauchelt ist offensichtlich. So. Und dass der Friedrich das der SPD gesteckt hat, ich hätte es ihm gar nicht zugetraut, dass der so anständig ist an dieser Stelle, weil als Innenminister war er für mich eine Katastrophe. Allein seine Bemühungen im Verhältnis zu den Amerikanern, was der für einen Blödsinn erzählt hat, als er dort war, als sie ihm nichts sagen wollten. Eigentlich hat sie ihn sozusagen den Richtigen getroffen, aber für die falsche Sache. Das ist manchmal in der Politik so, die Leute stolpern nicht über den Unsinn, den sie politisch machen oder die schlechte Arbeit, die sie abliefern, sondern über eine Geschichte, die nebenbei läuft und dann plötzlich nicht mehr zu erklären ist und da ist er draußen gewesen.
Fliegen wir zurück nach Thüringen. Da gab es ja den brutalen Überfall in Ballstedt nach einer Woche. Gibt es jetzt erste Verhaftungen? Das ist ja, könnte man sagen, im Schneckentempo passiert oder ist das normale Ermittlungsarbeit?
Nein, ich glaube, wir haben uns ja schon über das Thema vor einer Woche unterhalten. An dieser Stelle müssen ja Signale in diese Szene kommen. Wir sind entschlossen. Wir werden nicht zulassen, dass die sich hier festsetzen. Wir werden auch nicht zulassen, dass die hier bei uns in Thüringen groß irgendwelche Schulungszentren aufziehen und möglicherweise ganze Ortschaften terrorisieren. Es ist schwer genug, dies zu verhindern. Und wir wissen ja aus den 90er Jahren, wenn wir dazu lasch vorgehen, dann haben wir die Folgen, wie wir sie mit den NSU-Morden hatten. Da ist die Politik in Thüringen oder Innenminister gefordert und offensichtlich macht er eine ziemlich blasse Figur. Der mag ein guter Technokrat sein, aber ein Politiker ist er jedenfalls nicht. Und man muss sehen, nach einer Woche eine Durchsuchung, nachdem alle Indizien ja schon in diese Richtung gingen, da präsentiert sich der Staat als das, was die Nazis gerne hätten, lasch, unfähig, schnell zu handeln, etc. etc. Das heißt also, das, was jetzt passiert, ist eigentlich aus meiner Sicht völlig unter dem, was gemacht werden müsste, um Thüringen, das ja immer wieder das Problem hat, wir liegen geografisch günstig, die Nazis kommen von überall her, wenn sie die Demonstrationen in Weimar oder Jena sehen, da sind ja meistens zugereist aus Bayern, aus Sachsen, überall her. Wir müssen dafür sorgen, dass die hier das Gefühl haben, in Thüringen ist es besonders unbequem, so wie es die Bayern zum Teil machen. Ja? Mhm. Also in Bayern fährt ja, wenn da irgend so ein Aufzug ist, ein Wohnzügel oder so etwas, da fährt ein Bauer hin und schmeißt einfach mal eine Karre, eine Ladung Mist vor so ein Haus und da können die einfach nicht tagen dort, ja. So, das finde ich ja, sag ich mal, ist es, wenn es zufällig passiert, es ist kein Aufruf zur Straftat, aber ich will nur deutlich machen, da gibt es Formen von Widerstand, die in Thüringen offensichtlich ja so nicht funktionieren und das finde ich nicht so gut. Also das heißt, hier muss auch die Staatsmacht, der Innenminister, die Politik, aber wirklich eindeutig mit allen Mitteln zeigen, wir dulden das hier nicht.
Mhm. Zum Schluss noch ein Thema, was mich erschreckt hat. Und zwar gab es eine Meldung im Zusammenhang mit Sochi. Die Olympiagäste bekommen kein Wodka. Dachte ich, kann doch nicht wahr sein. Da habe ich ein schönes Bild gesehen mit einer Flasche, die heißt Bielomor-Kanal-Wodka. Kennen Sie ja vielleicht auch.
Ja, Sie haben ja mal eingeschenkt, weil wir gemeinsam mal diskutiert haben in der Bibliothek.
Genau.
Da war Bielomor-Kanal mir auch begegnet.
So, und diese Flasche war abgebildet, unter anderem verschiedene Sorten. Und da stand da, Olympiagäste bekommen kein Wodka. Dachte ich, kann doch nicht wahr sein. Ist Ihnen der Wodka ausgegangen? Und das in Russland geht doch nicht. Aber man muss ja immer hinter die Meldung gucken und da stand dann ja, in den Stadien gibt es kein Alkohol, dachte ich. Also das ist ja wohl selbstverständlich, dass aus Sicherheitsgründen da nicht Wodka in den Stadien ausgeschenkt wird. Da war ich dann wieder beruhigt und dachte, naja, also in der Kneipe kann man schon einen ordentlichen Wodka trinken, aber eben nicht im Stadion. Ja, das sind immer dann so Aufmachermeldungen, aber Angst haben sie mir trotzdem gemacht, dass der Wodka knapp wird in Russland.
Naja, ich glaube, in Russland findet man immer eine Methode, auch selbst im Stadion noch Wodka mitzubringen. Aber Sie haben vollkommen recht, die Berichterstattung zum Teil über Sochi ist aus meiner Sicht unangemessen. Also das ist jetzt eine ganz feine Formulierung dazu. Die ist, sage ich mal, wirklich auch nicht fair in vielerlei Hinsicht. Wir haben ja viel hier die Russen und den Putin hier kritisiert gemeinsam in unserem Gespräch. Alles zu Recht, man muss dem auch auf die Finger schauen, das Land entwickelt sich nicht gut. Aber den Leuten jetzt deutlich zu machen, das sei doch eine Katastrophe, das Ganze, es ist Unsinn. Auch die Zahlen stimmen ja nicht genau. Die Ausgaben für Olympia sind ja viel geringer als die Infrastrukturausgaben für eine Ferienregion, die noch lange nicht den Standard von Österreich oder von Deutschland hat. Das heißt, die Russen sind da noch in einer sehr frühen Phase. Und wenn erstmal der Kaukasus so zugebaut ist wie die Alpen, das wird nie passieren, dann können wir uns darüber richtig aufregen hier. Aber auf der anderen Seite die russischen Gäste in den Dolomiten und überall begrüßen und ihnen das Geld abnehmen und dann sich wundern, dass die Russen auch wenigstens ein kleines Eckchen sich einrichten wollen, wo man halbwegs vernünftig Spaß haben kann und auch noch Sommer und Winter beieinander hat. Ich glaube, es war vieles unfair überzogen und auch aus Unkenntnis das Ganze geschehen. Ich kann mich nicht erinnern, als die Olympiade in Turin war, in Italien, Turin liegt ja fast auf gleicher Höhe wie Sochi, sagen wir, dass da eine große Aufregung war, wie kann man nach Turin diese Olympiade vergeben. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht unfair werden. Wir brauchen Russland, wir brauchen auch die Russen als großes Volk hier bei uns mit Europa als Nachbarn, wo wir miteinander, sage ich mal, in Zukunft auch ganz andere Situationen haben. Sehen Sie die Konkurrenz mit China, zum Teil mit Amerika. Alleine werden wir das nicht packen. Das heißt also, wir müssen sehr mit Augenmaß daran gehen. Das ist aber im Augenblick verloren gegangen.
Mhm. Über den Medaillenspiegel reden wir das nächste Mal. Wir haben jetzt unsere Zeit schon fast überschritten.
Also wir hätten eigentlich die ganze Zeit über Medaillenspiegel reden müssen, weil wir hatten mal Zeiten gehabt, da haben wir hier in Thüringen extra Medaillenspiegel gehabt, wo Thüringen als Großmacht im Wintersport auftrat. Das ist vorbei. Auch das hat man hier vergeigt. Also das heißt, Thüringen hat den Anschluss verloren. Wir fahren noch ein bisschen Rodeln, aber auch da meistens in Bayern schon. Ansonsten ist alles andere vorbei. Sie sehen, was da für traurige Resultate rauskommen. Und wenn die deutsche Sportnation im Winter sich aufs Rodeln nur noch reduziert, glaube ich, ist es auch ein bisschen lächerlich. Da ist etwas schiefgelaufen in Thüringen, aber in Deutschland insgesamt. Und da müssen wir was tun. Aber darüber reden wir das nächste Mal.
Das nächste Mal wird sein, kurz nach 9 am Montag. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche und eine schöne Zeit. Danke, Sergei Lochthofen.
Ich hoffe auch, dass der Frühling so erhalten bleibt.
Gut.
Und jetzt muss ich die Vögel füttern gehen.
Ja, dann viel Spaß. Tschüss.